Ja, lasst uns gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen, wenn jemand eine Bibel dabei hat. Aus dem Lukas-Evangelium. Wir haben heute schon die ersten 25 Verse gelesen und ich lese uns jetzt ab Vers 26 bis 56. Lukas 1, 26 bis 56, die Seite 1131. Das ist das Wort des Herrn. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name, und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern, und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir, dass du uns auch jetzt in diesem Wort uns zeigst, wie wunderbar diese Ankündigung der Geburt deines lieben Sohnes von dem Engel an Maria ging. Herr, und wir möchten uns auch heute damit beschäftigen, wir möchten diese Situation uns vor Augen malen aus deinem Wort und bitten dich, dass du an uns wirkst, dass du uns auch hilfst anhand von dieser Geschichte, von diesem Ereignis, was sich noch vor der Geburt deines Sohnes zugetragen hat, dass wir diese Geschichte auch in unserem Leben anwenden dürfen, dass wir daraus viel lernen dürfen und dass du dadurch in unseren Herzen wirkst. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. In der Adventszeit und auch zu Weihnachten machen wir uns immer viele Gedanken, und vor allem aufs Neue, weil sich das immer wieder wiederholt. ja, versuchen wir uns vor Augen zu malen, was Weihnachten eigentlich für uns Christen bedeutet. Wir hören viele Predigten, wir lesen vielleicht viele Bücher dazu, wir singen Lieder über dieses wunderbare Ereignis. Ja, und wir haben schon sehr viel, und allein schon aus dem Wort Gottes bekommen wir ja die ganzen Antworten, was Gott uns da mit Weihnachten oder mit der Geburt seines Sohnes geschenkt hat. Dass Gott uns Licht in unser Leben gebracht hat. Dass Gott uns das, was wir niemals tun konnten, ja, nämlich uns mit Gott versöhnen. Dass er uns mit Weihnachten, mit der Geburt seines Sohnes, die Versöhnung mit uns, ja, mit sich selbst geschenkt hat. Dass er damit den Frieden in unsere Herzen gebracht hat. Dass Gott Mensch wird. Das ist ein wunderbares Geheimnis, was vor Zeiten verborgen war. Dass in Jesaja damals das erste Mal, wir haben es heute gelesen, Jesaja 7,14, das erste Mal hat Gott dieses Zeichen den Menschen gegeben. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Etwas Übernatürliches, etwas, was nicht für unseren Verstand in erster Linie begreifbar ist, weil es nicht auf eine natürliche Art und Weise geschehen ist, dass Jesus geboren wurde. Ja, wir hören uns, oder wir hören sehr viele Dinge, sehr viele Gedanken darüber, was Gott uns mit der Geburt seines Sohnes geschenkt hat. Aber heute möchten wir anhand von dem Text, den wir gelesen haben, mit der Frage beschäftigen, wie wir das Geschenk richtig annehmen. Warum schildert ausgerechnet Lukas so ausführlich die Reaktion von Maria auf die Fleischwerdung Jesu, auf die Ankündigung seiner Geburt? Und ich glaube, Lukas tut es vor allem deswegen, weil er in Maria ein Vorbild sieht für einen rechten christlichen Glauben, der in uns allen sein soll. Ein Engel erscheint Maria und bringt eine gute Botschaft von Gott. Und wir sehen hier, dass Maria zuerst einmal keinen blinden Glauben hat. Sie sagt nicht, oh wie wunderbar, ein Engel besucht mich. Ganz im Gegenteil, sie erschreckt und denkt darüber nach. Wir lesen im Vers 29, als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was für ein Gruß es sei. Dieses Wort dachte nach kommt aus dem Buchhaltungswesen. Und es bedeutet eine Buchprüfung bzw. eine Revision durchnehmen oder vornehmen. Es geht um ein genaues Zusammenzählen, um ein genaues Abwägen, also um etwas, was äußerst rational ist, wo man bewusst seinen Verstand einsetzt. Sie dachte darüber nach, was der Gruß zu bedeuten hat. Natürlich erschrak Maria, so wie jeder normale Mensch, der einem Engel oder dem ein Engel begegnet, erschrecken würde. Und sie fragt sich, wie kann das sein? Ist das wirklich ein Engel? Habe ich vielleicht was Falsches gegessen? Ist es eine Halluzination? Was geht hier eigentlich vor? Sie akzeptiert die Botschaft des Engels nicht sofort. Und hier sehen wir auch eine interessante Gegenüberstellung von Zacharias, von dem Ereignis, den wir vorgelesen haben. Auch zu Zacharias kommt ein Engel des Herrn, Gabriel, der gleiche Engel, und kündigt ihm die Geburt des Johannes des Täufers an. Und Zacharias reagiert genauso wie Maria mit einem Zweifel, worauf der Engel ihm sagt, du wirst bis zur Geburt deines Sohnes stumm sein. Und das Interessante ist, Maria zweifelt ja auch. Aber wir sehen hier von keiner Missbilligung von Gottes Seite ihr gegenüber. Was war bei ihr anders als bei Zacharias? Wir sehen hier, dass die Bibel, das Wort Gottes, mit dem Thema Zweifel sehr unterschiedlich umgeht. Es gibt einen Zweifel, der ehrliche Antworten sucht, wie es bei Maria war. Und es gibt einen Zweifel, der sich gegen die Möglichkeit auf Antworten verbarrikadiert, der keine Antworten zulässt. Es gibt Menschen, die offen sind für die Wahrheit, So offen, dass sie bereit sind, die Herrschaft über ihr Leben abzugeben, wenn jemand ihnen etwas genauer erklärt, was es mit der Wahrheit auf sich hat. Und es gibt Menschen, wie zum Beispiel ein Zacharias war, denn der Engel sagt, er hat nicht geglaubt. Das war ein anderer Zweifel wie bei Maria. Und solche Menschen nutzen diesen Zweifel als ein Mittel, damit sie die Herrschaft über ihr Leben beibehalten können. Um nichts mehr Neues denken zu müssen. So wie es jetzt funktioniert, das geht doch so. Und sie lassen sich nicht mehr auf Gott ein, damit es ihnen weiterhin in ihren Augen besser geht. Nun, in welchen dieser beiden Kategorien fallen unsere Zweifel? Marias Glaube entwickelt sich schrittweise. Ja, der christliche Glaube erfordert von uns unsere ganze Hingabe. Dahin möchte Gott uns alle führen. Egal, wo du heute im Glauben stehst. Irgendwann mal möchte Gott uns dazu führen, dass wir unser ganzes Leben Gott hingeben. Und nicht nur ein Stück weit oder eine Hälfte oder zwei Drittel. Aber nur wenige Menschen, bei wenigen Menschen geschieht diese Hingabe auf einen Schlag. Bei den meisten ist es ein schrittweiser Prozess. Es ist ein Fehler, hier alle über den Kamm zu scheren. Wenn wir zum Beispiel an John Bunyan denken, er hat 1,5 Jahre, bevor er zum christlichen Glauben gefunden hat, große innere Qualen, heute würde man sagen Depressionen, erlebt, bevor er zur Gnade Gottes und zu der Liebe Gottes durchgebrochen ist. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, wie zum Beispiel der Gefängniswärter in Philippi, wir lesen darüber in Apostelgeschichte 16, er hat das Evangelium gerade erst gehört und wendet sich vollständig von einem Augenblick auf den anderen Gott völlig zu und lässt sich taufen. Also wir sehen, es ist falsch zu behaupten, dass eine echte Bekehrung eine lange Zeit innere Kämpfe voraussetzt, wie es bei Bunyan war. Und es ist genauso falsch zu sagen, dass plötzliche, dramatische Bekehrungserlebnisse, wie es bei dem Gefängniswärter in Philippi war, eine Norm sind. Maria befindet sich ungefähr in der Mitte zwischen dem Gefängniswärter und John Bunyan. Wir können kein System auf einen Menschen überstülpen, nach welchem System er handeln muss, um eine echte Bekehrung zu erleben. Diese geschieht durch den Heiligen Geist. Gott handelt hier. Wir Menschen können nur zusehen und Gott dafür die Ehre geben. Aber wir sehen anhand von der Reaktion Marias, dass es ein mildes, aber ungläubiges Staunen war. Als sie zum ersten Mal die Evangeliumsbotschaft hört über die Geburt ihres Sohnes, des Sohnes Gottes, sagt sie im Vers 34, wie kann das sein? Wie kann das sein? Nun, das ist eine höfliche Variante von, das ist ja total verrückt. Das gibt's doch gar nicht. Wenn du die Botschaft des christlichen Glaubens gehört und sie nicht zumindest einmal vorübergehend ebenfalls als unglaublich gefunden hast, dann hast du wahrscheinlich noch viel zu wenig darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, dass der Allmächtige, der Allwissende Schöpfer Gott seinen Sohn Mensch werden lässt, zu uns auf die Erde kommen lässt, um uns zu erlösen. Das klingt zuerst einmal, wenn wir uns wirklich das alles vor Augen malen, darüber nachdenken, dass Gott eigentlich allgenügsam ist, dass er uns Menschen nicht braucht, um irgendwie vollkommener zu werden, dann versetzt es uns in Staunen. Vielleicht finden es einige sogar lächerlich. Wie kann das sein? Das ist ja ein Armenmärchen. Es ist unbegreiflich, unmöglich. Maria kann nicht glauben, was sie da hört. Wie kann das sein? Aber sie überreagiert nicht. Sie bricht das Gespräch nicht ab. Stattdessen bittet sie den Engel weiter, ihr zu erklären, wie das sein kann. Und als der Engel ihr das erklärt hat, so lesen wir von einem ungläubigen Staunen, oder nach dem ungläubigen Staunen folgt ein schlichtes Annehmen. Und ich habe diese Antwort, die Maria dem Engel gegeben hat, auch als Botschaft oder als Predigttitel gewählt, weil ich glaube, es dreht sich ja alles um diesen Satz. Sie sagt im Vers 38, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie sagt nicht, ah, jetzt habe ich es verstanden. Sie sagt auch nicht, das ist ja absolut spitze. Das mache ich doch gerne mit. Sondern sie sagt, das ergibt zwar alles keinen Sinn für mich. Wie kann das sein? Aber ich möchte trotzdem deinem Wort folgen. Mir geschehe nach deinem Wort. Und dies kann eine sehr wichtige Phase in unserem Verhältnis zu Gott sein, in unserem christlichen Leben. Es gibt Menschen, die sich weigern, auch nur einen einzigen Schritt auf Jesus zuzugehen, solange ihnen nicht alles klar ist. Ihre religiöse Welt ist schwarz-weiß. Entweder die totale Gottesbegeisterung oder buchstäblich gar nichts. Aber oft können wir es nur so machen wie Maria. Uns auf Gott einlassen, ihm vertrauen, trotz unserer Ängste und Zweifel und Bedenken. Ich bin die Magd des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Das ist eine Gehorsamszusage, aus der wir viel lernen können. Der Pastor Tim Keller, von dem ich auch viele Gedanken in dieser Botschaft übernommen habe, er erinnert sich an einen Vortrag, sagt, vor Jahrzehnten hörte ich auf einer christlichen Konferenz einen Vortrag über die Hingabe unseres Lebens an Christus und wie wir seinen Willen tun können und nicht unseren. Der Redner stellte uns zwei Fragen. Erstens, bist du bereit, alles zu tun, was die Bibel eindeutig von dir verlangt, egal ob es dir passt oder nicht? Und zweitens, bist du bereit, Gott in allem zu vertrauen, egal was er für dein Leben vorgesehen hat, egal ob du es verstehst oder nicht? Und Tim Keller sagt weiter, der Redner fuhr fort, dass wir, wenn wir diese beiden Fragen nicht mit Ja beantworten könnten, vielleicht allgemein an Jesus glaubten, aber ihm noch nie gesagt hätten, ich bin der Diener des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Diese Aussage, die Maria hier tut, bringt es auf den Punkt, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Ich bin der Diener des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und wenn wir später, ich greife schon ein bisschen vor in Vers 55, sie erwähnt hier Abraham, wie er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Dieser Vergleich zwischen Maria und Abraham ist nicht aus der Luft geholt, weil Maria Abraham hier sehr ähnlich ist. Wenn wir uns an die Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat, erinnern, so war es ähnlich. Abraham hat ähnlich reagiert. Auch er war jemand, der gesagt hat, ich bin der Diener des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Auch wenn er nicht direkt diese Zusage gesagt hat, aber er hat genauso gehandelt. Als Gott ihm gesagt hat, durch dich will ich der Welt die Erlösung bringen, durch deine Nachkommen, so fragt Abraham, er zweifelte auch, Herr, was soll ich tun? Und Gott antwortet ihm, zieh hier weg, verlasse deine Heimat, deine Familie, deine Freunde, lass alles Vertraute, das dir Sicherheit gibt, lass es hinter dir und zieh los. Und wir lesen im Hebräer 11, und Abraham zog aus und wusste nicht, wohin er geht. Genauso war es auch bei Maria. Sie wird wie so viele Teenager, Mädchen in ihrem Alter, vielleicht einen Traum gehabt haben. Ihre Zukunftsträume hat sie sich geschmiedet. Vielleicht hat sie gedacht, ich werde Josef heiraten. Sie hatten ja schon ein Verhältnis. Ich werde Josef heiraten und dann werden wir in so einem Haus wohnen und wir werden so und so viele Kinder haben und ich werde unser Heim so schön einrichten und wir werden einfach sehen, wie wunderbar es ist, unsere Kinder aufwachsen zu sehen. Wir werden sehr viel Zeit miteinander verbringen. Sicherlich, Maria, so wie jeder Mensch, malte sich auf die eine oder andere Art und Weise die zukünftigen Pläne aus. Und jetzt setzt Gott diesem Ruf an sie hinter all dem, was sie sich erdacht hatte, ein großes Fragezeichen. Wer weiß, was für ein Leben jetzt auf sie wartet. Egal. Ich bin die Dienerin des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und so können wir auch über Maria sagen, und sie zog aus, ohne zu wissen, wohin es geht. Jeder, der Christ werden möchte, muss im Wesentlichen das Gleiche tun, was Abraham tat, und das Gleiche tun, was Maria tat. Christ zu werden bedeutet nicht, sich in einem religiösen Fitnessstudio anzumelden. Der christliche Glaube ist auch kein Lebenshilfekurs, das einem hilft, das Beste aus sich rauszuholen. Der christliche Glaube ist auch nicht ein nächster spiritueller Anbieter, der an uns irgendwelche Dienstleistungen vollbringt, wo man das Preis-Leistungs-Verhältnis anschaut, abwägt, ja oder nein. Sondern Christ zu werden bedeutet, vor Gott zu kapitulieren und sein Leben Gott abzugeben. Völlig. Das ist in der modernen westlichen Welt, wo wir heute leben, wo das persönliche Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen über allem steht, die größtmögliche Provokation. Und es kann gut sein, dass du dir, dass du dich überfordert fühlst. Ja, die großen Glaubenshelden, Maria, Abraham, Josua und alle anderen, die wir in der Bibel antreffen, sie hatten religiöse Voraussetzungen, sich dazu zu entschließen, ihr Leben Gott hinzugeben. Aber wir doch nicht. Glaube so etwas nicht. Wir haben heute bessere Voraussetzungen, als Maria diese hatte. Jesus fragte einmal seine Jünger: Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Jesus spricht hier über die Freigebigkeit Gottes. Gott ist viel freigebiger als jeder menschliche Vater. So dass, wenn er ihn darum bittet, ihm den Heiligen Geist zu geben, sagt Jesus, er es ihm geben wird. Und er meint hier, dass Gott mit ihm sein wird, dass sein Geist mit diesem Menschen sein wird, dass er ihn festhalten wird, dass er ihn stärken wird, dass er ihn festigen wird. Das heißt nicht, dass die Bibel dem Christen ein sorgenfreies Leben verspricht. Das tut die Bibel nicht. Aber wenn Probleme und Enttäuschungen kommen, treiben sie dich nur noch tiefer in die Arme Gottes. Gott wird dann immer mehr zum Sinn, zum Inhalt, zur Hoffnung des Lebens und zu deiner Identität, mit dem Ergebnis, dass du im Laufe der Zeit immer fester, verwurzelter, glücklicher und weiser wirst. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlichem größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern wir sehen auf das, was noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Dieses Mädchen Maria, das wahrscheinlich nicht älter als 15 Jahre alt gewesen ist, und wahrscheinlich stand sie im sozialen Umfeld auf der sozialen Stufenleiter ganz unten. Aber sie wusste, wenn ich das tue, wozu Gott mich hier beruft, dann geht es noch weiter nach unten. Es wird mir wahrscheinlich noch viel schwieriger sein. Was werden die Menschen sagen? Die werden doch 2 und 2 zusammenzählen. Ich war mit Josef noch nicht verheiratet und das Kind ist viel früher geboren. Vielleicht werden sie meinen Sohn einen Bastard nennen. Vielleicht werden sie mich steinigen. Das waren wahrscheinlich alles Gedanken, die Maria in dieser Zeit erlebt hatte. Denke einmal an all das Dunkle, zu dem sie unbewusst Ja sagt. Sie tat es willig. Sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie wusste vielleicht hier noch nicht alles, wozu sie sich hier oder worauf sie sich hier eingelassen hat, dass eines Tages sie jetzt miterleben werden muss, wie ihr Sohn als noch ein junger Mann schmählich gefoltert wird und einen Verbrechertod stirbt. Maria ist eine lebendige Illustration von dem Prinzip, von dem Jesus erinnert. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Es gibt eine alte Geschichte von einem König, der durch die Straßen in seiner Stadt ging, um seine Untertanen zu grüßen. Und da saß ein Bettler am Straßenrand und der Bettler streckte ihm die Almosenschüssel zu und dachte, der König wird wohl nicht geizig sein. Aber statt dass der König ihm etwas in die Almosenschüssel tat, streckte ihm seine Hand aus und bat ihn um etwas. Und der sichtlich enttäuschte Bettler griff in seine Hosentasche und nahm drei alte Reiskörner aus der Tasche und tat sie in die Hand des Königs. Als der Bettler am Abend dann zu Hause war, leerte er seine Almosenschüssel und zu seiner großen Überraschung fand er unten drei Körner aus purem Gold. Oh, hätte ich ihm doch nur alles gegeben, dachte er. Einer der Gründe, warum wir uns ohne Bedenken Jesus hingeben können, ist sicher, dass wir das ewige Gewicht der Herrlichkeit, zu dem Gott uns berufen hat, heute besser sehen können, als Maria es damals tun konnte. Aber unsere größte Motivation, Jesus nachzufolgen, sollte das sein, was er für uns getan hat. Das ist doch unsere wahre, die richtige Motivation. Das, was er für uns getan hat, das treibt uns an, uns ihm sich hinzugeben. Und was interessant ist, Gott lässt Maria ja nicht alleine mit ihrem Zweifel. Natürlich sieht er Marias Herz, wie sie kämpft, wie sie mit ihren Gedanken beschäftigt ist. Und er kommt ihren Zweifel entgegen. Im Vers 36 lesen wir, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vor unfruchtbar genannt wurde, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott sagt zu ihr, du bist nicht alleine. Das ist das Gleiche, was Gott zu Elia einmal sagte. Du bist nicht alleine. Das sind noch 7000 Mann, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben, die ich mir übrig habe lassen. Und hier sagt er das Gleiche zu Maria, du bist nicht alleine. Da ist noch deine Verwandte Elisabeth, die ist ganz nah in deiner Nähe. Es ist äußerst wichtig zu wissen, dass Gott mit uns ist. Und es bedeutet auch dieser Name Immanuel, Gott mit uns. Aber es ist genauso wichtig zu wissen, dass Gott uns in dieser Welt mit anderen Kindern Gottes sein lässt. Er hat uns Menschen an die Seite geschenkt, zu denen wir hingehen können, die wir um Rat fragen dürfen, die uns aufbauen können, die uns unsere Zweifel auf die eine oder andere Weise nehmen können, weil sie in diesem Moment geistlich stärker sind als wir. Maria zögert keinen Augenblick und sie geht zu ihrer Cousine Elisabeth. Elisabeth hatte vor einem halben Jahr eine ähnliche Krise erlebt. Plötzlich kam ihr Mann nach Hause und er konnte nicht mehr reden. Seit einem halben Jahr herrscht Schweigen zu Hause. Aber Elisabeth, die ja von dem Wort Gottes selbst als Gerechte genannt wird mit dem Zacharias, hatte ja schon vorher mit verschiedenen Tragödien zu kämpfen. Der Engel sagt hier, sie wird die Unfruchtbare genannt. Das heißt, die Menschen um sie herum haben sie gesehen. Sie haben sie wahrscheinlich belächelt. Der Elisabeth war es nicht einfach gewesen. Und jetzt kommt noch ihr Mann nach Hause und mit wem kann sie sonst noch reden, als mit ihrem Mann? Schweigen. Aber gerade in dieser Zeit wird sie schwanger und sie festigt sich in Gott. Und sie ist jetzt ein Werkzeug in Gottes Hand, um Maria zu erbauen. Wir lesen in Vers 41, Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und dann Vers 45, und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Elisabeth gibt hier Maria eine wunderbare Zusicherung und dazu eine Bestätigung von dem, was der Engel ihr gesagt hat. Und damit baut sie sie auf, nimmt ihr irgendwo die Zweifel. Wann hast du das letzte Mal deinem Nächsten, ob es ein Bruder ist oder eine Schwester, die vielleicht eine schwierige Zeit durchmacht, das zugesprochen, was ihr oder ihm schon sowieso in Christus gehört? Und ich meine nicht solche Segenszusprüche in Anführungszeichen wie, es wird schon alles wieder, mach dir keine Sorgen, sondern ganz konkrete Zusicherungen, die auf dem Wort Gottes begründet sind. Ich durfte vor einiger Zeit mit einem jungen Mann reden und er war ganz aufgelöst. Er hat sogar Tränen gehabt in den Augen und wenn er sein ganzes Leben angeschaut hat, so hat er gesagt, wenn ich sehe, als Vater kann ich dahinter schreiben, versagt. Wenn ich mich als Ehemann sehe, kann ich dahinter schreiben, versagt. Als Diener, versagt. Und gerade in solchen Situationen brauchen die Geschwister, die leiden, die im Zweifeln sich darüber befinden, die sich ihr Leben Gott anvertraut haben, aber diese Bedenken haben und Zweifeln haben, brauchen sie an ihrer Seite Geschwister, die sie stärken können, die ihnen darüber erzählen können, wer nicht versagt hat, der nirgendwo versagt hat und der für Versager gekommen ist. Das, was Maria hier tut, oder was Elisabeth hier tut, sie stärkt Maria geistlich. Und was tut Maria dann? In Vers 46, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Jetzt gibt Maria Gott ihr ganzes Herz. Vorher mit Zweifeln, rational ja, aber nicht völlig. Aber hier gibt sie ihr ganzes Herz Gott. Und hier sehen wir, echter Glaube erreicht immer den Punkt, wo er mehr wird als einfach ein Fürwahrhalten oder eine Pflichterfüllung. Echter Glaube äußert sich oder mündet dahin, wo wir unseren ganzen Menschen, unser Denken, unser Wollen und unsere Gefühle Gott abgeben können und ihm uns völlig anvertrauen. Auch wenn wir uns nicht mit Maria in ihrer einmaligen historischen Situation vergleichen können, aber wir alle sollten darüber staunen. Denn so wie darüber staunen, dass wir Christen sind. Denn so wie Christus anfing, leiblich Gestalt in Marias Leib anzunehmen, so lesen wir in Kolosser 1, 27 über uns, dass Christus in uns ist. Dass Christus geistlich in uns ist. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und deswegen ist Maria ein sehr schönes, wunderbares Vorbild für uns Christen, die mit den Zweifeln gelebt hat, aber sich Gott anvertraut hat. Und diese Zweifel wurden irgendwann mal ausgelöscht und sie gab Gott ihr ganzes Herz. Es sollte uns auch so umwerfen wie Maria, dass Gott uns, die wir so klein und sündig sind, solch ein gewaltiges Geschenk macht. Und dieses ständige wiederkehrende Staunen ist ein Markenzeichen des Menschen, die den Kern des Evangeliums verstanden haben. Wer ist ein Christ? Ein Mensch, der regelmäßig in die Gemeinde geht, der bestimmte Dinge glaubt, der ein bestimmtes formales Leben führt? Wenn das für uns alles ist, werden wir nie darüber staunen. Denn das sind alles Dinge, die ich selbst tue. Was kann darüber überraschend sein? Was darüber kann mich in Staunen versetzen? Wenn aber Christsein darin besteht, dass jemand anderes etwas für mich getan hat und in mir tut, dann kann ich nicht aufhören zu staunen darüber. Das ist genauso wie in der Strophe, ich stehe an deiner Krippe hier Es heißt, ich lag in tiefster Todesnacht, du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Genauso sehen wir hier dieses Staunen und die Liebe. Woher kommt sie? Aus der Erkenntnis, was Jesus Christus für uns getan hat. Maria sagte, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist fast dasselbe, was ihr Sohn einmal gesagt hat im Garten Gethsemane. Er sagte es ein bisschen anders, aber genau die gleiche Richtung. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Maria vollzog diese Selbsthingabe noch bevor sie wusste, was Jesus für sie tun wird. Wir wissen heute, dass Jesus für jedes der Opfer, die Maria für ihn brachte, selbst unendlich viel mehr für sie brachte. Maria akzeptierte den sozialen Abstieg, der ihr drohte. Aber wie viel tiefer vom Himmel bis zur Erde war der Abstieg des Sohnes Gottes? In dieser Schamkultur, in der Maria lebte, als sie zu Gott Ja sagte, zu den Willen Gottes Ja sagte, war es ihr klar, dass unter Umständen könnte dieses Ja, dieses mir geschehe nach deinem Wort, mir den Tod bringen. Aber Jesus sagte Ja zum Willen des Vaters in dem sicheren Wissen, dass es ihm den Tod bringen wird, dass es ihn alles kosten wird. Dort im Garten Gethsemane schreckte er von dem bitteren Kelch des Leidens zurück. Aber in seinem, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, sagt er praktisch, mir geschehe nach deinem Wort. Er wusste, dass sein Gehorsam gegenüber dem Vater einen Sprung in eine unendliche, unergründliche Finsternis bedeutet, wie sie noch kein Mensch erlebt hat und auch kein Mensch mehr erleben wird. Aber er zog aus, ohne zu wissen, genauso wie Abraham, kann man hier sagen, wie Maria, wohin er geht. Aber was für eine gewaltige, unendliche Erlösung kam aus diesem Gehorsam für uns heute. Siehst du, wie viel mehr wir wissen, als Maria damals wusste? Wir haben die Berichte über die Leiden, über das Sterben, über die Auferstehung Jesu. Wir können den Weg genau nachzeichnen, das, was Maria nicht konnte. Den Weg des großen Gottesknechtes, der seinen Willen dem Vater hingab und alles aufgab für uns. Und darum können wir sagen, ich bin der Diener des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Amen. Ich möchte noch beten.